So gut, ich möchte ein bisschen was erzählen über den AX81, den ZX81 Emulator in einem Atmel AVR Controller. Was man hier sieht, ist erstmal das der Urvater sozusagen, mit dem ich angefangen habe, mit einem grafischen LCD mit 320x240, einen wüsten Aufbau für die Spannungsversorgung desselben und eigentlich einer Leiterplatte, die ich eigentlich für was ganz anderes verwendet habe, die ich auch schon vor 4 Jahren, wo ich hier mal war, diesen Atmel Chip Basic, diesen Basic Computer. Die habe ich auch als Hardware am Anfang genutzt. Erst später ist dann jetzt die aktuelle Version daraus entstanden. Und bis jetzt sind auch noch sämtliche Versionen, die ich veröffentliche, eigentlich auch noch so realisiert, dass sie auf dieser Hardware laufen. Also das ist mal kurz ein paar Features zu der aktuellen Version, wie sie jetzt existiert. Das ist ein minimaler Aufwand, eigentlich nur der Mikrocontroller, Quartz, ein paar Kondensatoren, ein paar Widerstände. Und damit kann man eigentlich schon loslegen. Zum Speichern braucht man dann eine SD-Karte. Bei den alten Versionen ist es auch noch so, dass man so einen Dataflash-Baustein benutzen kann. Bei denen hatte ich eigentlich ursprünglich auch bei meinem Basic-Projekt genutzt. Das heißt, es wird der Z80 und auch das gesamte System herum, was ja beim ZX81 ist, ist die ULA und eigentlich RAM und ROM wird emuliert. Der Original ZX81 hat ja nur 1 Kilobyte RAM. Bei der aktuellen Version können wir 15¾ Kilobyte emulieren. Heißt natürlich auch, dass einige Programme, die die 16 Kilobyte Speichererweiterung nutzen wollen, dass die natürlich darauf leider nicht laufen.
Das heißt, es ist gut, hier Artimaker 128.4 drauf.
Oder? Ja, genau, das ist der 128.4. Beziehungsweise gibt es auch von der alten Version oder von der aktuellen, gibt es auch noch mit dem 644. Wobei man dann natürlich nur 3 Kilobyte, sage ich mal, Arbeitsspeicher hat, was immer noch mehr ist als ein originaler ZX81. Geschwindigkeit entspricht ungefähr, was ich halt an verschiedenen Benchmarks getestet habe, ungefähr 3,8 bis 4 MHz Z80 Frequenz. Im ZX81 läuft der Z80 mit 3,25 MHz, ist also auf jeden Fall schneller. Das Ganze ist noch ein bisschen abhängig vom Videomodus. Bei Fernausgabe für TV ist es ganze Emulation ein bisschen schneller, da dort weniger Zeit verbraucht wird für die Videoausgabe, die auch der Controller vollständig übernimmt. Bei der aktuellen Version ist noch so, wir haben eigentlich nur den Textmodus vom ZX81, können keine eigenen User-Defined Graphics dort darstellen. Ausgabe ist VGA, LCD, wie wir vorhin gesehen haben, ja, wie auf dem einen Bild, was eigentlich der ursprüngliche Entwicklungsansatz von mir war. Und dann halt auf Fernseher, auf PAL und auf NTSC lässt sich dann über Jumper oder halt einen bestimmten Eingangspegel beim Systemstart einstellen. VGA geht nur mit dem 644p, Mega 128.4p. Einfach deswegen, weil für die Videoausgabe über VGA wird der zweite UART benötigt. Bei der neuen Version geht es nur noch über den zweiten UART. Bei der alten war das so, dass das Fernsehsignal noch über, sage ich mal, Pingewackel an verschiedenen Portpins realisiert worden ist. Hat natürlich jetzt bei der neuen Version den Vorteil, dass man mehr I.O.-Leitungen frei hat, da komme ich auch später noch dazu. So, Tastatureingabe ist über normal PS2-Tastatur, wie man sie eigentlich bis, sag ich mal, bis vor kurzem noch für die PCs hatte. Heutzutage geht ja alles mehr in Richtung USB. Aber es sind eigentlich auch noch genügend Tastaturen, entweder mit PS2-Anschlüssen oder USB, PS2, so ein Steckadapter, der eigentlich nichts anderes macht, halt den Controller da drin zu sagen, er soll im PS2-Modus arbeiten. Eigentlich noch käuflich, oder man hat halt, wie ich es teilweise draußen habe, halt irgendeine alte Tastatur, die man für ein anderes System hat, die man da, sag mal, wiederverwenden kann. Und es gibt ein eigenes T-orientiertes Dateisystem. Auf SD-Karte kann man das auch mit dem PC sozusagen bearbeiten oder Programme laden und speichern. Die andere Version, was ich erst hatte mit diesen Dataflash-Bausteinen, ist natürlich ein bisschen umständlicher. Dort gab es eine Art Bootloader, dass man das über die serielle Schnittstelle machen kann, ist aber in den neuen Versionen dann weggefallen. Weil die meisten sowieso lieber so eine SD-Karte anschließen wollen, dass man halt das mit dem PC einfach Programm draufspielen, testen und auch umgekehrt. Und natürlich auch, sage ich mal, mehr Speicherplatz hat dann. Dafür gab es dann auch ein entsprechendes Installationsprogramm, womit ich die auf dem PC dann dieses Tape installieren kann auf der SD-Karte. Gibt es bei der neuen Version, ist es noch nicht fertig, deshalb ist es auch, glaube ich mal, noch eine Art, ich würde sagen, Beta-Stadium. So, so sieht jetzt die neue Version aus. Vom Startscreen hat sich da ein bisschen was geändert. Der Altimega wird jetzt auf 24 oder wahlweise auf 25 MHz übertaktet. Hat den Vorteil, dass man auch noch auf dem VGA-Bildschirm auch noch rechts und links im Border hat und gleichzeitig dort sozusagen mehr Takte zur Verfügung hat, was natürlich für die Emulationsgeschwindigkeit sich natürlich auch positiv auswirkt. Die Geschwindigkeit ist umstellbar zwischen maximalen Geschwindigkeit, liegt ungefähr beim 2,5-fachen beim ZX81, was ich so an verschiedenen Tests gemessen habe. Und es lässt sich halt umstellen auf die, sag ich mal, normale Geschwindigkeit, Originalgeschwindigkeit. Ist natürlich einfach nur, dass ich das Ganze an irgendeiner Stelle gebremst habe, weil zyklen genau funktioniert das nicht, der Emulator. Sondern der ist eigentlich auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt. Und da ist einfach, dass beim Befehlsholen einfach eine Art Warteschleife dort eingefügt wird, die dann so lange halt, sag ich mal, vergrößert worden ist, bis es ungefähr mit verschiedenen Tests die gleiche Geschwindigkeit hat, die man von einem ZX81 erwartet. Es gibt den, wie auch bei der ersten Version, ZX81 Textmodus. Und es gibt UDG und Charakter 128. Das sind zwei verschiedene Erweiterungen, die man an den Original ZX81 anstecken konnte. Und dass man entweder 64 oder 128 userdefinierte Symbole hatte. Und es gibt auch eine Emulation vom ZX80 mittlerweile darin, der dann auch, sage ich mal, mit den gleichen Beschränkungen halt auf diese 15 Kilobyte RAM dann. Und es gibt noch eine Emulation von einem Jupiter Ace und vom ZX Spectrum, allerdings bloß monochrom. Und halt auch begrenzt, sage ich mal, beim Spectrum auf diese 15 was sich halt entsprechend das ROM intern so gepatcht ist, dass es auch damit klarkommt. Und die haben auch beide nur ungefähr 60% Originalgeschwindigkeit. Schneller geht es nicht. Es gibt den, draußen habe ich den AX82, das ist ein reiner ZX-Spektrum-Emulator, der kommt bei Ausgabe 18 auf 100% ungefähr. So sieht man so ein fliegender Lochraster aus, das ist der AX81, den ich draußen habe, das ist in eine alte PS2-Tastatur eingebaut. Hier sieht man ein bisschen, habe ich den, um das wieder reinzubekommen, bei dem Controller die Beine zur Seite gebogen und dann auf die Lochrasterplatte gelötet, weil wenn ich das durchgesteckt hätte, hätte es schon nicht mehr reingepasst, auch von der Höhe her. Dort ist auch ein Lithium-Polymer-Akku und hat noch einen Spannungswandler drin, dass man das sogar, sag ich mal, fast nichts weiter braucht als das Kabel zum Monitor oder Fernseher. lässt sich auch umschalten halt zwischen Monitor und Fernseher. Jemand braucht er dann dort einen Adapter halt von VGA nach SCART. Entweder man baut sich selber oder man kann auch direkt dann in, zum Beispiel in Cinch-Anschluss, in FBAS-Anschluss direkt auch aus dem Controller nehmen. Was ich jetzt halt jetzt vereinfacht, einfach über diesen VGA-Ausgang mache. So, der Mega 128.4 hat insgesamt 16K RAM. Aufgeteilt habe ich das. Wir haben unten im Bereich das System-RAM, wo eigentlich drin ist, die ganzen System-Variablen, was ich brauche für den AVR. Das heißt zum Beispiel für die Tastatur, für Videoausgabe, dann ein Teil von den Registern vom Z80, der emuliert wird. Da passen nicht alle Register in die AVR-Register rein, das heißt ein Teil von den Registern ist im RAM drin. Und weiter oben haben wir noch ein System-Video-RAM, dient eigentlich dazu, um zum Beispiel, was ich noch zeigen werde, einen Tape-Manager, wo ich halt jetzt zum Laden und Speichern mir komfortabel auswählen kann, die Datei und natürlich, was noch dabei ist, ein Maschinensprachmonitor, der dadurch auch unabhängig läuft. Das heißt, ich kann das aktuelle Programm unterbrechen, kann mir im Maschinensprachmonitor Sachen anschauen, also im Hex-Monitor, und kann wieder zusammen zurück ins Programm und an der Stelle weitermachen. Oder auch Einzelschrittbetrieb. Das heißt natürlich auch, es sind nur noch 15 3/4K RAM verfügbar und ein paar Programme werden natürlich nicht mehr laufen, die mit den 15 3/4 gerade noch so funktioniert haben und mit den 15 jetzt nicht. Aber man hat halt den Vorteil, man hat von der Emulation unabhängiges Monitorprogramm, ist eigentlich ein Abfall aus der Entwicklung, wo ich den Emulator entwickelt habe. Und ich nutze es auch noch für Dateioperationen, dann als Buffer, weil gerade auf den SD-Karten ist auch ein Sektor 512 Bytes groß, und da ist es natürlich einfacher. Man schreibt, liest es erstmal in den Buffer rein, tut es dann in den Emulator-RAM verteilen, als dass man das, wie ich das bei der ersten Version gemacht habe, sag ich mal, on the fly gemacht habe. Das heißt, ein paar Bytes gelesen von der SD-Karte, dorthin geschaut, wieder ein paar Bytes gelesen. Und ich kann halt, sage ich mal, diese ZX81-Emulation, ZX-Spektrum-Emulation, große Teile von dem Code für beide verwenden. Ist einfach für mich auch einfacher, das zu warten. So, Speicherorganisation hat insgesamt 16K RAM, 15K kann man benutzen. Jetzt ist die Frage, wie verteilt man das? Und ich habe das eigentlich gelöst mit einer Art Adressumberechnungstabelle. Das heißt, ich habe für jede Emulation eine Adressumberechnungstabelle mit 256 Einträgen, die so dem High Byte von der Adresse entspricht. Und kann dadurch natürlich auch leicht zwischen verschiedenen Emulationen umschalten. Gerade der Jupiter Ace hat ja dort bestimmte Speicherbereiche, die mehrfach auftauchen. Lässt sich dadurch natürlich leichter realisieren. So. Um zwischen RAM und ROM zu unterscheiden, weil ich kann nicht von dem emulierten System, den ROM, muss ich irgendwo in dem AVR im Flash unterbringen. Und das habe ich gelöst über Beziehen von der Adresse. Das heißt, ich rechne die Adresse um, ich zeige das dann auch nochmal, und je nachdem, ob die Adresse, die höchstwertige Adresse, also 15.1 oder 0, das wird entweder aus dem RAM gelesen oder aus dem Flash, beziehungsweise wird in das RAM geschrieben und gar nichts gemacht. Wenn ich in den Flash sozusagen im Probe mache, auf eine ROM-Adresse, passiert gar nichts. Das heißt, als nächstes würde ich dann zum Beispiel, wenn B7 1 ist, würde der nächste Befehl übersprungen, so ist es im Controller realisiert. Dann lade ich das Byte vom RAM und dann, wenn B7 gleich 0 ist, wird übersprungen und lade vom Flash. Das heißt nochmal jetzt symbolisch dargestellt, ich habe die Adresse, die Z80-Adresse, rechne von der vom Highbyte, von der Adresse, rechne ich eine neue Adresse für den AVR. Und dort habe ich halt dann bei Adresse 50-0 Load vom RAM, weil der hat nur 16K, das heißt, der ist auf jeden Fall immer unterhalb von den 32K. Und bei Adresse 15-1 lade ich aus dem Flash das Byte. Das heißt natürlich auch, ich muss die ROM-Inhalte sind dann im AVR an Adressen oberhalb von 8000.
Was ist eigentlich der Memory Map vom ZX81 selber? Hm? Was hat der wo angeordnet?
Da ist der ROM beginnt bei 0. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ROM-Adresse 0, das heißt, ich schaue jetzt nach im Speicherblock, da steht zum Beispiel meinetwegen A0 dann in der Tabelle drin für ZX81. Das heißt, Adresse A000 ist dann Bit 15 ist 1, das heißt, ich schaue im Flash danach. Auf Adresse A000 steht dann sozusagen das, was der Z80 der Emulierte sozusagen auf Adresse 0 sieht. Und genauso kann man dadurch dann auch bestimmte Speicherbereiche, die sich halt, sag ich mal, wiederholen, relativ einfach zu realisieren, ohne dass man jetzt irgendwo dort mit, sag ich mal, mit bedingten Sprüngen, Abfragen dort irgendwo schauen muss, ist dort RAM, ist dort Flash, ist dort ROM.
Wie erfolgt denn der Reset beim Z80 bei dem Immobilien?
Komme ich noch dazu.
Wo hat der Z80, also das Original hat wo was angeordnet?
Das Z80 hat bei der Original ZX81 hat von 0 bis zu 1FFF hat er sein ROM. Ab 2000 ist eigentlich entweder der ROM nochmal zu sehen, oder ist es zum Beispiel eine RAM-Erweiterung für diese User-Defined Graphics, die liegen bei 2000 dann, die wird dann dort eingeblendet. Und ab 4000 geht dann das RAM los.
Das ist eigentlich
ja. Und genauso wird dann die Adresse 4000, wird dann sozusagen auf die Adresse 200 vom AVR umgemappt und das ist RAM. Und dann weiß ich, ich muss dort aus dem RAM Adresse 200 dann zum Beispiel lesen.
Und wo setzt du das Expansion an?
Das RAM-Pack, das jetzt das RAM-Pack. Beim Original ZX81 wird das 1K überdeckt sozusagen. Ja. So, dann kommen wir auch zum Thema Reset dann mit. Der Z80 Emulator funktioniert bei mir über Sprungtabellen. Das heißt, es wird jeder Befehl sozusagen einzeln beschrieben. Es gibt auch einen anderen Z80 Emulator, wo das sozusagen über Funktionstabellen gemacht wird. Was mache ich nacheinander? Indem sozusagen der Befehl wirklich wie dekodiert wird und seine Bestandteile. Ist natürlich, sage ich mal, durch diese Sprungtabelle ist er relativ schnell, weil ich eigentlich nichts weiter dekodieren muss selber, sondern sage, springe Adresse Tabelle plus 00 für NOP-Befehl oder springen Adresse plus Hex AF für XORA oder sonst was dann. Und mehrstufig ist, dass es gibt ja dort dann diese Erweiterungen mit diesen Befehlen, die nicht nur ein Befehlsbyte haben, zum Beispiel die CB oder ED-Bytes, da gibt es dann mehrere Sprungtabellen. So, und damit ist auch das Programm mit dieses Sprungtabellenprinzip, das zeige ich nachher noch, ist auch das Programm, sage ich mal, leicht unterbrechbar, zum Beispiel um ein Reset zu machen. Indem ich nämlich ganz einfach die Hauptsprungtabelle, wo ich sozusagen beim Z80 der M1-Zyklus eigentlich stattfindet, wenn ich die zum Beispiel woanders hinlege, zum Beispiel alle 256 zum Beispiel wieder zum Anfang vom Emulator zeigen. Dazu mache ich zum Beispiel ein Reset, indem ich sage, ich tue jetzt der nächste Befehl, der ausgeführt wird, führt dazu, dass der Emulator neu gestartet wird. Und damit kann ich einfach zum Beispiel über die Funktionstaste F5 dort ein Reset auslösen indem ich einfach sage, im Video-Interrupt wird, weil diese Taste gedrückt worden ist, in Bit gesetzt und wird einfach die Sprungtabelle umgelenkt. Das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, nur noch mal so zurück, dieses, das Speichermodell ist, das muss ja nicht unbedingt auf das Speichermodell zeigen, sondern es gibt zum Beispiel dann für ein Reset gibt es zum Beispiel eine Extra-Tabelle, die auch, sage ich mal, ihren eigenen Bereich hat. Das heißt, ich setze dann einfach in dieses Register, wo, was mir sagt, wo die aktuelle Speichertabelle ist, tausche ich das einfach um, zum Beispiel gegen die vom Reset. Oder vom Interrupt. Oder zum Beispiel für diese Originalgeschwindigkeit, damit ich bei der maximalen nicht sagen muss, ist jetzt maximal oder nicht, muss ich warten oder nicht, sage ich bei dieser, sag ich mal, reduzierten Geschwindigkeit, springe ich in eine Tabelle rein, die erst die Loop macht, sozusagen, ein bisschen wartet und dann in die Originale wieder reinspringt. Und habe dadurch, sage ich mal, diese Verzögerung, dass das langsamer ist. Du aber meine maximale Geschwindigkeit dadurch nicht reduzieren, weil eigentlich ich die Abbauung nicht machen muss. Genauso auch mit Interrupts, was ich beim Spektrum und beim Ace brauche und auch beim Reset. Der Reset besteht einfach nur eigentlich aus 256 Sprüngen, die dazu führen, dass der Emulator neu gestartet wird. Nachteil ist natürlich von dieser Sache, dass ein relativ hoher Speicherplatzbedarf ist, weil ich halt für jeden Befehl eigentlich hinschreiben muss, was dort genau gemacht wird. Systematische Fehler, da kann ich ein Lied davon singen, müssen bei jedem betroffenen Befehl behoben werden. Das heißt, wenn ich irgendwo einen sage, jetzt ein Befehl kann ich anders, besser realisieren, dann muss ich das halt, sage ich mal, im Zweifelsfall für alle nochmal machen. Ist mir zum Beispiel passiert beim Bit-Test-Befehl, den man eigentlich nur über einen End-Befehl machen kann, indem man mit einer bestimmten Bitmaske einfach eine Und-Verknüpfung macht. Und dann musste ich halt dann, sage ich mal, einen Großteil nochmal schreiben, habe dann das mittlerweile durch, sage ich mal, Assembler-Makros ersetzt. Das heißt, wenn ich nochmal was ändern muss, muss ich es auch nur noch an einer Stelle machen. Hier ist mal ein Ablaufdiagramm von dem Z80 Emulator. Das heißt, ich lese vom RAM ein Byte ein, auf was der PC zeigt. Das ist sozusagen mein Jump-Offset für die Hauptsprungtabelle. Bringe dort rein. Wenn es jetzt nicht ein besonderes Byte ist, wird der Befehl ausgeführt und geht wieder zurück. Und nächster Befehl wird ausgeführt. So. Ist es solche erste Befehl bei ED, liest da das nächste Byte ein, den Jump Offset für die nächste Tabelle, springt in die ED-Tabelle rein für den Befehl, solche LDI oder sonstige, die halt die Interrupt-Modes werden auch in dieser ED zum Beispiel gesetzt. Das gleiche betrifft eigentlich bei diesen CB-Befehle, die Bit-Befehle sind, auch springt in diese nächste Tabelle, führt Befehl aus, springt wieder zurück. So. Das heißt, ich kann das bei zeitkritischen Befehlen kann ich auch, sage ich mal, am Ende von dem Befehl zum Beispiel schon das Laden, dann muss ich nicht mehr zurückspringen zu dieser Haupttabelle, habe dann noch wieder, sage ich mal, wieder einzelne Takte gespart, indem ich gleich am Ende vom Befehl sozusagen das nächste einlese. Habe ich teilweise gemacht bei Befehlen, die mehr Takte brauchen als der Z80 selber. Ist zum Beispiel der EXX-Befehl, der hier wesentlich länger braucht. Und da habe ich wenigstens zwei Takte zu sparen, dann zum Beispiel, dass ich dort am Ende dann gleich das Einlesen tue und die Tabelle springe, gleich am Ende des Befehls als Starter wieder in die Hauptschleife reinspringt. Bringt dann zwei Takte, das ist zwar nicht viel, aber wenn sich das dann irgendwo summiert, dann genauso wie ich halt Dinge mache, zum Beispiel bei bedingten Sprüngen, dass ich nicht mehr die nachfolgenden Bytes lese, wenn ich nicht den Sprung ausführen muss, sondern einfach bloß den Befehlszähler um zwei erhöhen tue, zum Beispiel. So, ein bisschen anders ist bei den DD- und FD-Befehlen, die das X- und Y-Register nutzen. dort wird eigentlich in Pointer sozusagen berechnet, aus diesem jeweils X- oder Y-Register dort gespeichert. Und dann geht es eigentlich für beide gleich lang. Das heißt, entweder wird der Pointer durch das Index-X-Register oder durch das Index-Y-Register gebildet und dann genau dasselbe wieder. Im Programm selber ist es so gemacht, dass eigentlich diese ganzen Emulator-Teile in eigenen Dateien sind auch. Das ist halt für mich der Vorteil, dass ich halt, sag ich mal, bestimmte Teile auch leicht austauschen kann. So, jetzt kommt Interrupts eben durch Austausch des Haupttabellenzeigers. Das heißt, ich kann, sag einfach, ich lade die Tabelle, der Hauptzeiger ist nicht fest, sondern lade ich aus einem anderen Register. Teilweise habe ich dort auch IO-Register nehmen müssen, aus Geschwindigkeitsgründen. Dass ich zum Beispiel von einem Timer, der nicht benutzt ist, da werden auch die Capture-Register oder PWM-Register genutzt, um halt nochmal ein bisschen Geschwindigkeit zu bringen, weil das schneller geht, als im RAM was zu lesen oder zu schreiben. So, dadurch ist auch immer das Ganze am Beginn von dem M1-Zyklus, dass man damit zum Beispiel auch Befehle wie LDIR, also diese Blockbefehle, auch unterbrechen kann. Das heißt, dieser Blockbefehl dekrementiert und wenn halt die Schleife noch nicht abgelaufen ist, wird der Befehlscounter um 2 wieder zurückgesetzt und wieder zurückgesprungen und der Befehl sozusagen wieder neu dekodiert dasselbe. Hat einfach den Vorteil, dadurch kann man die Befehle auch einfach über ein Interrupt zum Beispiel unterbrechen. So, dadurch braucht es auch das Ganze keine Rechenzeit, irgendwo, dass ich sage, ich muss jetzt bei jedem Befehl testen, ob ein Interrupt vorliegt und dann woanders hinspringen, sondern eigentlich dieser Interrupt wird im Hintergrund, im Interrupt vom Admin-Controller sozusagen, den Zeiger für den Emulator einfach umstellen. Damit lassen sich eben solche Sachen wie Interrupts, die man bei manchen Emulationen braucht, diese Bremse für den ZX80 und auch dieser Monitor, den man eigentlich an jeder beliebigen Stelle aufrufen kann, realisieren. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man dort auch in Breakpoint setzt. Dann wird die Ausführung natürlich ein bisschen langsamer, weil ich halt bei jedem Befehl schauen muss, ist der PC jetzt an der Adresse oder nicht. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man auf die Weise in dem Monitor einen Einzelschrittbetrieb machen kann. So, eine Sache, die gegenüber vorhergehenden Emulationen das Ganze beschleunigt hat, ist, dass ich nicht mehr die Flex von dem Z80-Emulation berechne, sondern zum großen Teil die Flex einfach von dem ADME-Controller nehme. Die liegen natürlich ein bisschen anders, aber für Arithmetikbefehlen kann man die eigentlich 1:1 übernehmen. Bei Logikbefehlen hat man das Paritätsbit noch und auch bei Verschiebebefehlen, das wird über eine Tabelle sozusagen eingelesen. Und die Befehle Push-AF, Pop-AF, die sagen, das Flag-Register auf den Stack schreiben und auch zurückholen, rechnen dann über eine Tabelle um sozusagen von diesen AVR-Flags auf die Z80-Flags, beziehungsweise umgedreht, dass eigentlich der richtige Wert auf dem Stack dann steht. Es sind natürlich zwei Flags, die im Z80 vorhanden sind, die nicht dokumentiert sind. Das ist beim Bit 3, glaube ich, ein Bit 5 vom Flag-Register. Die werden nicht richtig gehandelt von dem Emulator. Das heißt, es gibt Programme, die dadurch nicht richtig funktionieren. Es ist zwar so, dass sie, wenn ich das AF-Register vom Stack hole, dass die sich gemerkt werden und dann auch wenn ich es wieder zurückschreibe, zurückgeschrieben werden, aber zwischenzeitlich werden die nicht geändert. Einfach ist es auch wieder eine Frage der Geschwindigkeit.
Wir haben die Funktion, sind die nicht auf Großkonstanten? Ist da eine Logik, die hinter diesen Dinger ab zu 0 reißen?
Ja, es gibt eine, man kann sie nicht direkt auswerten, also nutzen.
Klar,
aber man kann sie halt, sage ich mal, indem ich den auf den Stack sichern tue.
Aber eben, hat das irgendwas dahinter, dass du die Dinger, vernünftige Informationen in die Dinger reinsetzt?
die sind bei jedem Befehl, ist, also bei den Arithmetikfunktionen werden dort einfach die Bits genommen vom Akkumulator und dort rein kopiert.
Oh.
Aber bei irgendwelchen Schiebeoperationen und In-Out-Operationen ist das so, sage ich mal, in Anführungszeichen konfus, das nachzubilden, auch dann sehr aufwendig ist. Und sag ich mal, die meisten Programme nutzen das sowieso nicht. Ich habe selbst gemerkt, dass diese Blockbefehle, am Anfang waren dort Fehler drin, dass viele Programme das auch nicht genutzt haben. Erst wo mir da eins untergekommen ist, was da nicht funktioniert ist, dann bin ich da drauf gekommen. So, eine Frage, die natürlich auch wieder wird, ist das eigentlich typgenau? Das heißt, man kann man eigentlich jetzt irgendwo den Z80 rausmachen, das Teil reinsetzen, um zum Beispiel diese Monitorfunktion zu haben. Das geht leider nicht. Dann ist wirklich auf maximale Geschwindigkeit getrennt. Weil die Geschwindigkeit würde sich natürlich am langsamsten Befehl ausrichten. Das wäre in dem Fall zum Beispiel der EXX-Befehl. Das heißt, es wird das BC-Register mit seinem Schattenregister getauscht, GE-Register und HR-Register. Die Register, BC, sieht man nicht, BC, DE und HL sind in ADMEL-Registern drin. Die Schattenregister sind im Rand irgendwo drin. Das heißt, das Ganze würde 43 Takte dauern, bloß um diesen Befehl auszuführen. Und da käme ich auf eine maximale Z80-Frequenz von 2,2 MHz. Wenn ich jetzt wirklich alle Befehle sozusagen nachdem mit NOPs oder sowas auffüllen würde, damit alle Befehle gleich lang sind. Hatte ich auch früher bei meinen ersten Emulatoren gehabt, da hatte ich dann vor dieser Hauptschleife eine riesenlange Latte von NOPs, wo ich dann immer gesagt habe, der Befehl braucht so viel NOPs, der muss sozusagen 10 vorher reinspringen und so das machen. Aber es tut natürlich das Ganze so ausbremsen, dass man damit nicht mehr gescheit was machen kann, weil man muss ja rechnen, dass diese 2,2 MHz sind natürlich ohne Videodarstellung. Das heißt, noch kurz zum Videosystem. Das Ganze wird eigentlich durch zwei Timer im Controller realisiert, die mit gleicher Periodentower arbeiten. Das ist einer, der 16-Bit hat, einer 8-Bit hat, um das Ganze in vernünftiges Verhältnis zu bringen, ist dann zwischendrin, zwischen der Initialisierung von beiden Timern, eine kleine Delay-Loop drin, die genau den zweiten Timer so startet, dass die Signale im richtigen Verhältnis zum ersten sind. Das heißt, der erste Timer wird für den Hold-Center-Synchronimpuls und für den eigentlichen Video-Interrupt, der halt die Ausgabe startet. Der Timer 2 wird für Border, also für den weißen Rand ein- und ausschalten am Anfang, Ende genutzt. Und zwar hängt es damit zusammen, die Videoausgabe wird über UART mit SPI-Funktionalität gemacht. Und weil das halt, ich nehme an, halt einfach auch die andere Hauptfunktion eigentlich ein UART ist, wird nach dem letzten Byte, was rausgeschoben ist, der Ausgang auf 1 gesetzt. Ist natürlich blöd, wenn man dann kein vernünftiges Synchronsignal mehr hat. Weil eigentlich, sage ich mal, das dann eher wie bei dem ersten ZX81, wo die UAR den Fehler hatte, dass hinten keine Schwarzschulter kam. Und deshalb wird über diesen zweiten Timer wird dieser UART einfach ein- und ausgeschaltet. Am Anfang vom B zusammen, wo man es noch nicht sieht, wird er eingeschaltet, am Schluss wieder ausgeschaltet. Beim Spektrum-Emulator ist die Funktion ähnlich, nur dass dort über in PWM-Ausgang von den zweiten Timer das hardware-mäßig ein- und ausgeschaltet wird, dass man nicht dort noch einen zusätzlichen Interrupt braucht. Das vertikale Timing wird in diesen Video-Interrupt, der bei jeder Zeile kommt, erledigt. Das heißt, Border einschalten, Border ausschalten, Synchronsignal ein, aus und natürlich die eigentliche Videoausgabe. Beim ZX80-81 werden die Aktionen in der vertikalen Austauschbrücke und auch halt der gesamte Videoausgabe wird im AVR-Code realisiert, weil es mir nicht gelungen ist, dort das ROM so zu patchen, dass es nur noch im vertikalen Interrupt nur noch diese eine Sache macht, halt Tastaturabfrage, Frame-Zähler weiterzählen. und diese Phase-2-Umschaltung. Deshalb habe ich das dort komplett über den, macht das der Atmel-Controller halt in der vertikalen Austauschbrücke. Heißt natürlich auch, dass zum Beispiel Sachen, High-Res-Grafik, also dass man sagt, man macht eigene Videoroutinen, natürlich dort nicht funktioniert. Beim Jupiter Ace und ZX Spectrum wird in dem Video-Interrupt vom AVA, vom Atmel, letztendlich wirklich nur das Interrupt-Flag gesetzt. Also, und die Interrupt-Routine läuft dann komplett über den Emulator ab. Tastatur wird, da fehlt ein D, gut, die schließen nicht wir an, die wird angeschlossen. Die wird an den Haupt-UART0 angeschlossen. Der Tastaturcode wird während des Video-Interrupts berechnet, also weil man ja berechnen muss, dass das schneller geht als diese 50 oder 60 Hertz, wie die Zeichen kommen können. Für jeden Keycode kann eigentlich mittlerweile eine beliebige Anzahl von Tasten auf dem Computer definiert werden. Das zeige ich gleich unten noch, diese Tabelle. Der Befehl für die Eingabe von der Tastatur wird über den In-Befehl an der Adresse 0xFE oder halt mit niederwertiges Adressbit auf 0 durchgeführt. Das wird nur einmal pro Frame berechnet. Und zwar deswegen, ich habe das bei verschiedenen Spektrumspielen zumindest gemerkt, dass dort nicht einfach nur gesagt wird, ich tue jetzt die Spalte, einlesen die Spalte, sondern teilweise auch mehrere Tastaturzeilen zum Beispiel eingelesen werden. Es werden aber nur 16 der insgesamt möglichen, sage ich mal, 256 Kombinationen genutzt. Das heißt, es gibt dann halt einen Befehl, der eine Möglichkeit, zum Beispiel, dass man sagt, wird überhaupt eine Taste gedrückt. Das heißt, wie wenn alle Zeilen aktiv sind oder die komplette obere Reihe oder die linke Hälfte oder die rechte Hälfte. Das ist einfach, sag ich mal, ein Zugeständnis halt an die Rechengeschwindigkeit von dem Controller, als wenn er das jetzt komplett ausrechnen müsste. Andere Möglichkeit wäre auch, dass man sagt, wenn man IO-Ports frei hat, man schießt halt eine Folientastatur oder eine Hardware-Tastatur selbst an. So sieht dann zum Beispiel die Code-Tabelle aus. Das heißt, man hat dann zum Beispiel für Shift-X ja Keycode 58, was sozusagen von der PS2 noch der ASCII-Code, den die zurückliefert. Und dann kann ich sagen, in der ersten Reihe wird das zurückgeliefert und der zweiten Reihe, das sieht man schon, das sind dann 2 Bits gesetzt, das kommt dann für das Shift-Bit zum Beispiel, das ist dann das FE, zum Beispiel das niederwertigste Bit dann. Und so kann man auch zum Beispiel sich bestimmte Funktionen auf die Tastatur legen, wie zum Beispiel, dass man halt Caps Lock auch wirklich auf die Caps Lock-Taste legen kann von der Tastatur und dann nicht die Kombination drücken muss, sondern halt das schon auch komplett auf der Tastatur mit hat. Wobei man natürlich bei den Sachen bei den Sinclair-Computern eh nicht darum kommt, dass man halt sich eine Tastaturtabelle irgendwo daneben legt, weil durch diese ganzen Mehrfachbelegungen. Ein kleiner Ausblick noch, was angedacht ist bei der neuen Version. Wenn ich auf die LCD-Ausgabe verzichte, habe ich eigentlich 16 IO-Leitungen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel dort auch eine PIO oder ein Ausgabeport noch definieren, die ich dann direkt auch über das BASIC oder halt über Maschinencode direkt ansprechen kann.
Ich habe so explizit den Joystick-Adapter nachbauen.
Das kommt, man könnte zum Beispiel einen Joystick-Adapter sich dort bauen. Bei dem ZX Spectrum-Emulator habe ich dort leider keine Leitungen frei. Dort habe ich aber noch einen zweiten UART frei, also eine serielle Schnittstelle, dass man eigentlich den Joystick über Serie anschließen kann, ist vorgesehen. So, dann habe ich auch noch halt, weil es halt gerade der Port hergibt, hätte ich auch noch die Möglichkeit, 8 analog-digital-Wandlerkanäle dort zu realisieren, I²C, wenn ich es brauche, und eventuell noch einen PWM-Kanal oder deren CDC-Kanal nachbildet. Ich habe geschrieben, eventuell, weil im Moment werden diese Register eigentlich für andere Dinge benutzt, im Emulator selbst drin. Möglichkeiten wäre zum Beispiel, dass man sagt, macht einen Steuerungschip mit integrierter Entwicklungsumgebung. Das heißt, ich kann darauf im Basic mein Programm schreiben, was der Steuerungschip machen soll. Macht dort eine Art Snapshot von dem RAM in den Flash rein, dafür ist genügend Platz noch drin. Und sagt über einen PIN, über einen speziell festgelegten PIN, wenn der zum Beispiel auf Masse liegt beim Start, dann ladet das den RAM, den Snapshot aus dem Flash im RAM und führt den aus. Genau an der Stelle, wo ich so lange den Snapshot gemacht habe. Wenn ich halt irgendwas dran ändern muss, muss ich halt sozusagen diesen PIN wieder in andere Ruhe bringen oder nach Plus und kann dann halt normal wieder damit arbeiten. Eventuell könnte man auch so sagen, dass man über den Tastaturport von einem Controller in den anderen das Programm schicken kann. Das heißt, ich nehme einen als Entwicklungsumgebung und würde das sozusagen, wenn meine Sache funktioniert, könnte den anderen dann auch im System damit dann programmieren. Aber ja, das ist erstmal nur Zukunftsmusik, sage ich mal, weil erstmal muss für den jetzt die ganze Dokumentation und so weiter fertig werden für diese neue Version, bevor ich dann das anpacken werde. Vorgesehen sind die Sachen schon soweit, aber es muss halt auch erstmal noch genügend andere Baustellen, die einigermaßen behoben werden sollten, bis ich dann das in Angriff nehme. Und das ist eigentlich erstmal das Ende. Die beiden Emulatoren hier vorne um die Ecke kann man ausprobieren, besichtigen oder sonst was, wenn man Fragen stellen. Ich kann auch noch, wenn Interesse wird, kann ich auch das nochmal hier, ich habe noch einen mit, mal kurz starten, dass man das mal sieht. Das ist jetzt zum Beispiel diese auf dieser Chip-Basic-Platine, was ich gemacht habe. Kann man also auch genauso gut mit Control-Alt-Delete kann man den neu starten. So, dann habe ich kann man jetzt genau so, und habe jetzt auch die Möglichkeit zum Beispiel über das funktioniert jetzt nicht, Tape-Manager. Ich habe jetzt keine SD-Karte hier dran stecken, die ist draußen drin. Kann ich auch zurück. Und ich habe halt dann die Möglichkeit zum Beispiel dann in diesen Monitorprogramm rein, kann dort Einzelschritte abarbeiten. Eventuell, wenn Platz ist, kommt vielleicht auch noch ein Disassembler mit rein. Mal schauen. Ja, solange Platz ist noch, solange da vielleicht noch nicht ganz zugebaut ist. Ich habe wirklich auch, sage ich mal, gerade dieser Basic-Computer, da war teilweise waren dort noch 43 Byte Flash dann noch übrig von dem Ganzen. Also wird schon, ich versuche das schon irgendwo schon sinnvoll aufzufüllen. Oder man kann natürlich auch dann sehen, was jetzt eigentlich ist. Also es ist dadurch, dass ich ein extra Videoram habe für den Monitor, kann ich natürlich auch umschalten, dann wieder zum Emulator, kann Emulator-Screen, kann sehen, was ist. Kann Breakpoints setzen. Das kann ich mal machen. Lass mal auf 0 stehen, meinetwegen ruhig. Im Moment kann ich nur den RAM mir anschauen. Ändern kann ich im Moment noch nicht. Kann höchstens die Adresse, kann ich eigentlich, dass ich schneller finde. So, und jetzt sehe ich eigentlich, sage ich mal, das ist jetzt der Flash-Inhalt. Oder der Inhalt von dem RAM. Ansonsten halt Fleckanzeige und halt ein paar Sachen, die man halt hauptsächlich, die ich gebraucht habe, um das Ganze zu entwickeln. So, und wenn ich jetzt mit G rausgehe, dann ist er relativ langsam auch. Aber wenn ich jetzt mal einfach Adresse 0 anspringe, dann sieht man, springe ich dann automatisch sozusagen in den Monitor rein, weil ich den Drehpunkt auf 0 gesetzt habe. Und das ist eigentlich, der Monitor ist eigentlich bei beiden Systemen fast identisch. Also es ist gut, hier beim anderen ist in Farbe und halt ein paar Kleinigkeiten noch, aber ansonsten ist es eigentlich identisch und es ist halt für mich auch der Vorteil, dass ich es halt leichter mehrere Systeme halt, sag ich mal, pflegen kann. Hier kann ich auch den, mit F5 kann ich auch den sozusagen Reset machen. von dem emulierten System. So, und das war's gewesen.
Nur eine Frage. Du redest immer von Emulation.
Ja.
Das ist doch eher auf dem Niveau von der Replika. Du hast eine mehr oder weniger richtige CPU über mehr oder weniger richtige Hardware laufen, die ein paar Sachen in Software macht.
Gut, aber die Emulation selber ist ja, sag ich mal, vom Timing her, ist die ja, sag ich mal, nur auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt.
Ja, aber eine Emulation ist eine reine Software, die in deinem Rechner laufen soll.
So. Ja, die läuft ja in dem, da läuft halt die Emulation in dem Admin.
Je nach einer Maschinencode läuft ein Emulator für den ZHC.
Ja, aber es läuft halt ein CPLD mit Hardware, die das technisch
macht. Nein.
Das ist ein Admin.
Das hier ist nur der Atmega, weiter ist nichts drin.
Achso, okay. Dann habe ich jetzt irgendwas so untereinander.
Das CPLD bei dem Spektrum ist letztendlich nur dazu da, weil ich in Examen Adresslatch brauche für den statischen RAM und weil ich ein Schieberegister brauche mit Multiplexer für die Videoausgabe.
Es ist ja auch so, dass die neuen Replikas auch nicht mehr, Replika 1 auch nicht mehr die ganzen Teile richtig drauf haben. Es ist Hardware, es ist keine Software. Software läuft auf PCs, alles andere ist Hardware. Müssen wir dienstlich auch sagen lassen, Software ist erst, wenn man es irgendwo unter Windows laden kann. Also herzlichen Dank. Geile Entwicklung. So, jetzt kommt dann gleich Pong, aber dazu müssen wir ein bisschen umräumen.